Subkutan. Kultur,
wo unter tut geht.
Stell dir vor, es ist Sonntagabend. Etwa 7 Uhr. Wir sitzen im Zug. Sagen wir, auf der Strecke Zürich-Bern. Du dein Parken und ich meine Bomberjacke auf dem Schoss. Um uns herum hocken junge Männer. Im Tarnanzug mit schwarzen Kampfstiefeln und dunkelgrünem Beret. Meistens zugegebenermassen auch noch mit einer Dose Bier in der Hand. Nach einer Weile läuft eine weitere Person in den Wagen rein. Im grauen Hemd, einem anthrazitfarbenen Anzug, einem leuchtend roten Kragen, einer leuchtend roten Umhängetasche und einem Namensschild auf der linken Brust. Du siehst all die Leute und weisst, was für eine Funktion sie haben, zu welcher Firma sie gehören. Und das nur wegen ihren Uniformen. Du hörst Subkutan und Uniformen sind unser heutiges Thema. Wir knöpfen sie auf und schauen darunter. Wir erfahren, was dein Parka und meine Bomberjacke mit Uniformen zu tun haben. Wieso die preußische Armee verantwortlich ist für Kleidergrössen. Und was es mit der Psyche macht, wenn man das genau Gleiche trägt wie eine ganze Gruppe. Mein Name ist Zita Bauer. Schön, habt ihr eingeschaltet. Subkutan. Ich weiss ja nicht, wie dein aussieht, aber mein Kleiderkasten ist ziemlich voll. Ich habe drin unter anderem einen dunkelblauen Trenchcoat in der Grösse S. Wie es von den Armeeuniformen bis zu dieser Situation, also ein voller Kleiderkasten, ein Trenchcoat und der Grösse S gekommen ist, dem ist Evelyn Beguin auf den Grund gegangen. Sie hat dafür mit Dagmar Fenor geredet. Sie ist Dozentin für Modegeschichte und Modetheorie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Ja, die Uniformen gibt es, seitdem es die fest zugeschriebenen Heere einzelner Machthaber gibt, die sich markiert haben über eine bestimmte farbliche Schnittführung, je nach Funktion und dann auch häufig aus der traditionellen Kleidung herausentwickelt und uniformiert.
Seit Dagmar Fenor. Tatsächlich uniformiert worden sind Soldaten in der festgeschriebenen Heer im Laufe des 17. Jahrhunderts. Vor dem 17. Jahrhundert hat es in erster Linie Söldner gegeben. Die sind in ihren eigenen Kleidern nicht für einen einzelnen Machthaber, sondern für verschiedene Herrscher in den Krieg gezogen. Im Laufe der Zeit haben sich die Uniformen in Farb, Form und Schnitt verändert.
Früher war man in der Infanterie, stand sich gegenüber, musste sich zuordnen können über Signalfarben.
Bis die Signalfarben im Heer an die 19. Jahrhundert ausgedient haben. Farben und Schnitt der Uniform sind mit der radikalen Änderung in der Kriegsführung besonders im Ersten Weltkrieg dezenter geworden.
Mit der wechselnden Kriegsführung, die dann viel mehr über Taktiken lief als über die direkte Konfrontation und den Rückzug hinter schweres Gerät, ging es viel mehr darum, sich zu tarnen und verstecken zu können, sich dann eben auch an die Gegebenheiten farblich im Schützengraben, im Feld, im Gelände anzupassen und nicht mehr so aufzufallen.
Zur Tarnung entwickelt worden sind den Funktionsstoff in Militärgrien oder in verschiedenen Camouflage-Schattierungen. Von weiß über beige und braune Töne bis zur sogenannten Vierfrucht-Camouflage, die wir vom Tarnanzug aus der Schweizer Armee kennen. Ganz entscheidend in der Entwicklung der Uniform ist im frühen 18. Jahrhundert auch die Umstellung vom Schneidern auf einen einzelnen Körper zur Grossproduktion gewesen. Es war der Anfang vom Vermessen vom Körper nach Konfektionsgröße.
In der Kleiderforschung geht man davon aus, dass das preußische Heer das erste Mal diese Konfektionsidee eingeführt hat. Dieses SMLXL, also diese vier Größeneinteilung, kommt auch aus dem Aufbau des Heeres.
Wo in der Infanterie vier Truppen der Körpergröße nach aufgestellt gewesen sind, sagt Dagmar Fenor. Und so wie sich die Konfektionsgrössen S, M, L und XL aus dem Aufbau vom Heer entwickelt haben, ist aus der Militäruniform heraus auch der Maßanzug entstanden. Maßanzug und Konfektion.
Das heißt, möglichst wenig Material auf den Körper geschnitten mit einer größtmöglichen Funktionalität in der Bewegungsmöglichkeit des Körpers.
Sagt Dagmar Fenor und ergänzt. Nicht nur der Maßanzug. Auch Modeklassiker wie der Parka und die Bomberjacke haben ihren Ursprung in der militärischen Funktionskleidung. und seien feste Grössen in der Masskonfektion. Das Damenkostüm, wie wir es heute zum Beispiel als Flight Attendant Uniform kennen, ist eine direkte Weiterentwicklung aus dem Herrenanzug. Mit ihrem berühmten Chanel-Kostüm hat die französische Modedesignerin Coco Chanel den Grundstein für das Damenkostüm gelegt. In der Schnittführung und der Grundidee sind das prestigeträchtige Chanel-Kostüm identisch mit einer Flight Attendant Uniform. Außerdem sagt Dagmar Fenor über das Chanel-Kostüm:
Das ist sozusagen die Uniform der weiblich emanzipierten Frau, die auch arbeiten kann, von Chanel auch so gedacht. Aber in der Konstruktion und in der Idee sind beide identisch.
Ob Chanel-Kostüm oder Flight Attendant-Uniform, beide sind Evergreens in der Masskonfektion. Gesellschaftlich gesehen hat die militärbasierte Masskonfektion entscheidend zur Demokratisierung der Bekleidung beigetragen. Noch vor 100 Jahren sind die meisten Menschen nur über den 2. März zu Kleider gekommen. Gut bedurchte Leute haben Kleider an Ärmere weitergegeben, Eltern an ihre Kinder. Und nicht selten haben jüngere Geschwister die Kleider von den älteren Geschwistern nachtragen. Mit der Masskonfektion hat sich das geändert.
Durch die Vermessung des Körpers, die Industrialisierung, durch die Rationalisierung dieser Produktion über Stoffzuschnitt hat dazu geführt,
dass viel mehr Menschen Zugang haben zu Kleidern, die nicht über einen Secondhand-Markt weitergegeben werden. Und so füllen sich die Kleiderkästen durch die Masskonfektion, unter anderem mit ehemaligen Militärklassikern.
Und da wird Uniform sicherlich in der Mode weiterhin eine wichtige Rolle spielen, weil sie für eine bestimmte Regelhaftigkeit der Bekleidungssprache steht. Und die will gebrochen werden und weitergespielt werden.
Darum tummeln sich in der Modespielkiste alle Jahre wieder der Trenchcoat und andere Klassiker, die aus der Uniform entstanden sind.
Evelyn Beguin im Gespräch mit Dagmar Fenor, Dozentin für Modegeschichte und Modetheorie. In unseren Kleiderkästen finden sich also einige Überbleibsel aus Militäruniformen. Ein Beispiel, nämlich die Bomberjacke, schauen wir noch etwas genauer an. Musikalisch einstimmen dafür tun wir uns mit «Strenge Jacke» von Gut. Du hörst subkutan und wir knöpfen uns in der heutigen Sendung Uniformen vor. Parka, Trenchcoat und Bomberjacke. Wir haben es vorher gehört, das sind drei bekannte Überbleibsel aus Armeeuniformen. Janet Wolf hat recherchiert. Der Parka ist prägt von der US-amerikanischen Armee von den 40er Jahren. Die wiederum haben ihn von den Inuit abgeschaut. Festen knielangen Stoff, dickes Futter, grosse Taschen und Kapuze. Der Trenchcoat ist Ende 19. Jahrhundert für die britische Armee erfunden worden. Ein doppelreihiger Regenmantel aus solidem Stoff mit Gürtel und breitem Kragen. Und die Bomberjacke? Wie hat es die unseren Alltag geschafft? Janet Wolf ist dieser Sache nachgegangen.
Meine erste Bomberjacke war schwarz, das Futter grell orange. In der kleinen Extratasche am linken Oberarm war Platz für Kaugummi und Kondom. Stolz und sicher wohnte ich fast in dieser Jacke. Sie begleitete mich durch die Schulzeit und schützte mich vor schlechten Noten. Später trug ich die Bomberjacke als Arbeitskleidung auf Baustellen. Mir war nie kalt darin und ihre Nylonhülle schien auch nie wirklich schmutzig zu werden. Meine jetzige ist in frischem Grün und nicht mehr so aufgeplustert wie die früheren Modelle. Aber wo kommt diese Jacke eigentlich her? Wieso heißt sie Bomberjacke und weshalb tragen wir sie heute? Das erklärt mir der Hamburger Künstler Hans-Christian Dani. Er hat sich in seinem Buch mit dem Titel MA1 – Mode und Uniform intensiv mit dieser ersten Bomberfliegerjacke beschäftigt.
Die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg festgestellt, dass sie die schlecht angezogenste Armee der Welt sind. Die waren ja vorher kaum im Ausland. Die haben ja hauptsächlich während zu Hause Krieg geführt. Plötzlich waren sie in Europa und standen neben Franzosen, die super gute, schöne Uniformen hatten. Neben Engländern, die gute Uniformen hatten. Also die wurden verspottet.
Also musste die Fliegeruniform neu erfunden werden. Die US-Armee entwarf zusammen mit Modedesignern eine neue Jacke, die sich bewusst an der zivilen College-Jacke orientierte. Die Grenze zwischen Dienst und Privatem, zwischen Krieg und Frieden, sollte verschwimmen.
Es ist eine Jacke, die für die Luftwaffe entwickelt worden ist, also für die Air Force. Im Luftkrieg ist man ja auch extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt und die soll in einem Spektrum von 30 Grad sich anpassen.
Sagt Hans-Christian Dani. Die MA1 hatte noch mehr Besonderheiten.
Auf dem einen Arm gibt es ja diesen Reißverschluss und dadurch entsteht eine Asymmetrie. Also Uniform hat sich sehr in der Fortsetzung von Preußen an der Symmetrie orientiert seit dem 18. Jahrhundert. Und da machen die eigentlich einen ganz, ganz großen Bruch.
Und sie hat keine Abzeichen. Der Bomberpilot, welchen Dienstgrades auch immer, trägt eine Jacke ohne militärische Rangordnung. Quasi eine Nicht-Uniform. Die MA1 ging Ende der 50er Jahre in die Massenproduktion. Während die Amerikaner frisch ausgestattet ihren Korea- und Vietnamkrieg führten, formierte sich in den 60er Jahren die Anti-Vietnamkriegsbewegung mit großen Demonstrationen. Dort liefen auch viele Vietnam-Veteranen mit. Und die kamen in ihrer Arbeitskleidung.
Das gibt das Phänomen schon viel, viel länger, dass Soldaten nach dem Krieg ihre Uniformen nicht ausziehen. Das ist zum einen, weil sie nichts anderes hatten, weil es sehr, sehr praktische Kleidung ist, aber auch eigentlich, weil das Trauma weiter anbehalten wird, würde ich sagen. Es ist erst politisch konnotiert. Ich demonstriere in der Uniform, ich werde auch authentisch als Kriegsgegner, weil ich weiß, wovon ich spreche. Ich war in Vietnam.
Das hatte Signalwirkung. Die Vereinigung der Veteranen in ihren Uniformen gegen den sinnlosen Krieg. Die zivilen Demonstranten solidarisierten sich mit den Veteranen, indem sie deren Uniformen übernahmen. Zur außerdem noch herrschenden Kritik an Konsum und Mode in dieser Zeit
passten so Uniformklamotten sehr gut. Also es ist halt praktische Kleidung. Es ist Kleidung, die modisch wirkt einerseits, aber halt keine Mode ist. Da fängt es eigentlich an, dass diese Uniform, also der Parka, die Bomberjacke, Teil von Gegenkulturen werden.
In den 60er Jahren wurde die Bomberjacke nach Europa exportiert. Dort war sie äußerst willkommen bei der Nachkriegsjugend. Denn die Jacke diente als perfekte Provokation für deren kriegsgebeutelten Eltern. Vor allem schmückten sich Skinheads und Punks mit ihr. Die Jacke vereinte sie als Gruppe gegen den Rest der Welt. Hans-Christian Dani.
Dann gibt es halt irgendwann dieses Abkippen der Skinhead-Bewegung nach rechts. Das findet in den 70er Jahren statt. Dadurch wird die für andere Gruppen teilweise ein bisschen als untragbares Kleidungsstück betrachtet.
In den 90er Jahren dann war die Bomber im Techno und Rave zu Hause. Sie passte gut zum sogenannten Clubbing.
Also man konnte aus dem Club in den Hinterhof gehen und hat sich nicht gleich eine Erkältung geholt. Und wenn etwas eher in Mode war, muss es ja erstmal wieder weg.
Um dann mit voller Wucht Ende der Nullerjahre zurückzukehren. Finanzkrise, Terroranschläge, Überwachung. Das weiche und zugleich stabile Nylongerüst der Bomberjacke verspricht Halt, innere Stabilität und bietet zugleich ein Versteck in unsicheren Zeiten. Das haben die großen Modelabels erkannt. Die Bomberjacke wird als Nice-to-have-Accessoire in allen Schichten getragen. Ihre Hauptmerkmale wie der Blousonschnitt, die schrägen Taschen mit Reißverschluss und das eine aufgesetzte Täschchen am linken Oberarm finden sich wieder in Samt, Seide und Viskose. Mit Glitzerfarben und Stickereien. Der einstige Protest- und Gewaltnimbus ist ihr endgültig entwichen. In Mode bleiben wird die Bomberjacke als zeitloses Alltagskleidungsstück mit toughem Flair.
Eine Reise durch die Geschichte der Bomberjacke mit Jeanette Wolf und dem Künstler Hans-Christian Dani. Der hat zum Thema ein Buch geschrieben: Emma 1, Mode und Uniform. Erschienen bei Edition Nautilus. Und vom Hans-Christian Dani zusammen mit der Valerie Knoll läuft die aktuelle Ausstellung in der Berner Kunsthalle. Sie trägt den Titel «No Dandy, No Fun». No Fun ist auch, dass im Moment die Museen in Bern wegen Corona geschlossen sind. Die Ausstellung läuft aber voraussichtlich noch bis Anfang Dezember. Hoffen wir, man kann sie bis dann wieder besuchen. Mehr Infos dazu haben wir auf jeden Fall auf rabe.ch/subkutan verlinkt. Dort drauf findest du übrigens auch Fotos von Jeanette Wolf als Jugendliche mit Bomberjacke, natürlich. Bei Subcutan gehen wir heute den Uniformen an. Was es aus psychologischer Sicht mit einem macht, wenn man eine Uniform trägt, ganz genau gleich angelegt ist wie eine Gruppe, über das reden wir als nächstes. Zuerst aber eine musikalische Pause. Wir hören «Uniform» von der Künstlerin La Fonda. Meiner Interpretation nach singt sie in dem Lied davon, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, man passe eben gerade nicht rein in die Norm. Wenn man den Code nicht kennt. Die Uniform zu klein oder zu gross ist. Wenn sie zwickt oder sich einengend anfühlt. Air is looking like a helicopter. I don't know where to put myself. Should I go hide in the corner? Should I leave? I'm not sure how to behave. I like to touch you. Is it a problem? You look so shaken. I can get why. You think I'm out of place.
Thank you.
Das ist subkutan, heute zum Thema Uniformen. Ich erinnere mich zurück, sehe mich als Jugendliche an einem Konzert von der Jugendmusik, wo ich mitgespielt habe. Ich trage ein rotes Hemd, schwarze Hose, schwarze Halbschuhe. Die Person links neben mir, ein rotes Hemd, schwarze Hose, schwarze Halbschuhe. Die Person rechts neben mir, rotes Hemd, schwarze Hose, schwarze Halbschuhe. Vor mir, rotes Hemd, schwarze Hose, schwarze Halbschuhe. Hinter mir, rotes Hemd, schwarze Hose, schwarze Halbschuhe. Zack, ist es da. Das Gemeinschaftsgefühl, das man hat, wenn man eine Uniform trägt. Der Ralf Natter ist dem Gefühl nachgegangen und hat den Sozialpsychologen Johannes Ulrich gefragt, was Uniformen für einen Zweck haben können und ob sie das Verhalten von ihren TrägerInnen verändern.
Uniformen können das Verhalten von Menschen ändern. Wir Menschen orientieren uns an sozialen Identitäten, also den Identitäten, die uns in Gruppen von anderen Gruppen unterscheiden. Es ist also so, dass wir nicht nur ganz einzigartige Wesen sind, von allen anderen Menschen unterschieden, sondern wir haben viele Gemeinsamkeiten. Uniformen helfen, diese Gemeinsamkeiten zu betonen, und wenn wir die tragen, werden sie uns bewusst und leiten unser Verhalten.
Wenn ich an Uniformen denke, an einheitliches Aussehen und auf ein Ziel gerichtetes Verhalten, dann kommen mir ganz zuerst nicht positive Beispiele in den Sinn. Hemmungslos prügelnde Hooligans, der Schwarzblock, Neonazis in Bomberjacken, Springerstiefel und Hosenträger, Sicherheitskräfte, die willkürlich in die Menge schiessen. Uniformierte Gruppen haben nicht den Ruf, zimperlich zu sein, wenn es darum geht, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Meistens sieht es für Außenstehende so aus, als ob mit dem Anlegen von der Uniform die Hemmungen und das Verantwortungsgefühl abgegeben wird.
Ja, diese Frage begegnet mir immer wieder, ob uns die Gruppen an sich zu einem verantwortungslosen Verhalten verleiten, wo man dann irgendwie die Verantwortung wie an der Garderobe abgibt. Und dann gibt es dann gerne auch die Beispiele von prügelnden Hooligans und so weiter. Die Sozialpsychologie kann diese Frage eigentlich mit gutem Gewissen verneinen.
Hooligans, Neonazis, Sicherheitskräfte, wenn genau gleich wie die Mitglieder von der Klimajugend oder das Gesundheitspersonal eigentlich alles Gleiche. Gute Gruppenmitglieder sind. Was ein gutes Gruppenmitglied ausmacht, das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Je nachdem, welche Normen und Regeln in einer Gruppe als gut und richtig gelten. Das können gesamtgesellschaftlich akzeptierte Normen sein, wie im Beispiel von der Klimajugend, oder Verhaltensregeln, die denen, die von der breiten Gesellschaft akzeptiert sind, eher widersprechen. In dem Fall sehe ich es zwar für Außenstehende so aus, wie wenn Gruppenmitglieder die Verantwortung für ihr Verhalten abgeben, sagt Johannes Ulrich, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Zürich, aber tatsächlich übernehmen sie Verantwortung.
Bloß ist es dann eben eine Verantwortung für das Wohlergehen der Gruppe und nicht mehr das Verantwortung übernehmen für mein persönliches Verhalten. Die Uniform, von der wir jetzt viel gesprochen haben, die trägt einfach dazu bei, diese Prozesse zu verstärken.
Wegen der Uniform ist dann nämlich sofort klar, wer ein Gruppenmitglied ist und wer nicht. Und darum ist auch auf den ersten Blick klar, welche Menschen zu dem Kreis von Leuten gehören, die Mitgefühl überkommen. Wir übernehmen so aktiv Verantwortung in Gruppen, sagt Johannes Ulrich, weil wir grundsätzlich Positives über uns selber denken wollen.
Und weil die Gruppe einen großen Teil unseres Selbstkonzepts ausmacht, wollen wir, dass die Gruppe auch positiv bewertet wird. Das heißt, wenn wir Verantwortung für die Gruppe übernehmen, dann versuchen wir eigentlich, das Gute an der Gruppe zu verstärken, weil das ja zurückwirkt auf uns.
Das Gute ist wohlgemerkt das korrekte Verhalten gemäss den Normen der Gruppe. Beispiel für Gruppen mit fragwürdigen Normen gibt es genug. Und diese Gruppen könnte man doch ganz einfach auf einen besseren Weg bringen, indem man ihnen einfach Uniformen mit positiver Konnotation anlegt.
Nein, das würde ganz sicher so nicht funktionieren. Das wäre ja wie ein Überstülpen einer neuen Identität. Und Identitäten, die müssen angenommen werden, die müssen wachsen und sich verändern. Das braucht Zeit. Es ist witzigerweise genau das in der Sozialpsychologie untersucht worden, was passiert, wenn man Menschen einfach etwas anziehen lässt, was wie eine Ku Klux Klan-Uniform aussieht. Und die Ergebnisse zeigen, dass es insgesamt so gut wie keine Effekte hat.
Der Johannes Ulrich, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Zürich. Mit ihm geredet hat der Ralf Natter.
Apropos, apropos, apropos.
Apropos. Wenn du heute nicht das erste Mal subkutan hörst, weisst du vielleicht, was jetzt kommt. Das Apropos. Unsere Rubrik mit einem Film-, Musik- oder Buchtipp passend zum Sendungsthema. Heute ist der Buchtipp dran. Und er kommt von der Anna Christen aus der Berner Buchhandlung Klamauk.
Zum Thema Uniformen empfehle ich den Roman «Es hat nicht aufgehört, Tag zu sein» von Michael Nejedli. Erschienen ist das im Zeitglockenverlag letztes Jahr. Das ist ein Roman, der ist auf Berndeutsch geschrieben und ist eigentlich eine Art Tagebuchaufzeichnung von der RS-Zeit vom Autor selber. Es ist fiktiv, aber angelehnt an Erlebnis, das er wirklich hatte. Und es ist eigentlich ein Buch gegen Uniformen.
«Es hat nicht aufgehört, Tag zu sein» von Michael Jenedli. Der Buchtipp zum Sendungsthema «Uniformen». Falls auch du in der RS gewesen bist, wie ist es gegangen, die Militäruniform zu tragen? Oder hast du eine spezielle Beziehung zu deiner Bomberjacke? Erzähl uns deine Anekdote zum Thema Uniformen. Schreib uns an subkutan@rabi.ch oder über Facebook. Wenn du mehr Subkutan-Sendungen zu spannenden Themen hören willst, geh auf unsere Webseite oder such uns unter Subkutan auf der Podcast-App deines Vertrauens. Und schalt nächste Woche wieder ein. Wir haben nämlich einen spannenden Gast, Laura Simon vom Kosmos Magazin. Das Kosmos Magazin ist ein Heftchen für Mädchen von 8 bis 13. Nochmal eins, habe ich zuerst gedacht. Aber nein, es ist endlich eins. Sie versprechen nämlich ein Heftchen frei von Stereotypen und Werbung. Sie wollen jungen Mädchen mehr mitgeben als nur Schmink- und Abnehmtipps. Wir reden darüber bei Subkutan nächsten Mittwoch um 11:30. Mitgeschafft an der heutigen Sendung haben Evelyn Begin, Janet Wolf und der Ralf Natter. An der Technik war Susanne Grädel. Und vom Mikrofon verabschiedet sich Zita Bauer. Tschüss zusammen.
Yo! Yo. It done know! 95.6. Simply the best radio station in town. Woo!